Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Martinas Plauderstunde kurz und gut von und mit mir, Martina Frege-Felbier. Ich habe heute eine ganz besondere Frau zu Gast. Sie ist seit dem 1. Januar 2025 die Direktorin der Klinik für Palliativ und Kinderpalliativ der UMG Göttingen. Und ich freue mich riesig, dass sie es geschafft hat, einzurichten, mit mir über dieses wichtige Thema zu plaudern. Zu Gast ist nämlich heute Frau Professorin Dr. Heidrun Goller. Hallo, herzlich willkommen hier im Stadtradio.
Hallo.
Ich freue mich total, dass Sie das eingerichtet haben, hierher zu kommen. Jetzt sind Sie schon seit etwas über einem Jahr, also gut ein und ein Vierteljahr, Direktorin in der UMG für die Palliativ. Auch Kinderpalliativ, ja, ne?
Nein.
Nur die reine Palliativ?
Genau, nur das die Klinik für Palliativmedizin, ja. Oder Palliativzentrum.
Ja.
Kinderpalliativ ist tatsächlich bei Frau Professor Gärtner in der Kinder- und Jugendmedizin.
Ne,
wir haben natürlich eine ganz enge Kooperation und tauschen uns aus. Nur sie leitet tatsächlich den Bereich.
Ja.
Und ich leite eben die Klinik für Palliativmedizin, die eben aus ganz verschiedenen Elementen und Bestandteilen zusammengesetzt ist.
Ja, Sie sind ja auf Professor Dr. Friedemann Nauck gefolgt. Das heißt, es ist sozusagen ein, ich hätte beinahe mal gesagt, Faktotum in Ruhestand oder Unruhestand gegangen und Sie sind gefolgt. Und jetzt ist ja doch so ein bisschen, dass ich immer denke, wenn da so jemand Frisches kommt, der bringt doch bestimmt auch nochmal tolle, frische Ideen mit. Wie ist denn Ihr Ansatz in der Palliativmedizin?
Ja, also zum einen kann ich sagen, alles das, was hier in Göttingen entstanden ist, eben unter Friedemann Nauck, ist ganz wunderbar und entspricht eigentlich auch den Vorstellungen, wie man so ein Palliativzentrum leben und auch leiten möchte. Mhm. Einfach weil es ganz verschiedene Bestandteile hat, die ich auch aus meiner vorherigen Wirkstätte in Köln kenne. Nämlich, dass es einmal die Palliativstation gibt, wo wir Menschen betreuen. Dann aber auch einen Palliativdienst innerhalb der Universitätsmedizin Göttingen, wo wir eben auch Patienten auf anderen Stationen betreuen können. Aber eben auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die uns ermöglicht, Patienten und Patientinnen, wenn sie schwer krank sind, zu Hause palliativmedizinisch zu versorgen. Dann das Ehrenamt, ne, der angegliederte Hospizdienst, das ist gar keine Selbstverständlichkeit, dass das auch an einer Klinik angegliedert ist, mit wirklich über 110 Ehrenamtlichen, die wiederum hauptamtlich koordiniert werden.
Ja.
Und dann die Hochschulambulanz noch und auch eine Besonderheit, dass wir auch eine Akademie haben, die Mildred-Scheel-Akademie von der Deutschen Krebshilfe gefördert, wo wir eben einfach unsere Ideen auch in der Erwachsenenbildung weiter voranbringen können.
Ja.
Und dann gibt es natürlich den großen Bereich der studentischen Lehre, wo es ja eben so ist, dass die Palliativmedizin einfach mittlerweile jetzt auch schon seit über 10 Jahren wirklich relevantes Prüfungsfach ist, auch im Medizinstudium. Das war ja zum Beispiel, als ich studierte, ne, noch gar nicht der Fall.
Ja.
Ja, und dann natürlich der große Bereich Forschung. Also alles, was dann so zu einer Klinik und zu einem Lehrstuhl für Palliativmedizin dazugehört. Und das ist erstmal das, was ich hier vorgefunden habe. Und das ist ganz wunderbar.
Ein riesengroßes, tolles Paket, ne?
Total, genau. Und und darauf kann ich mit dem Team, denke ich, jetzt weiter gut aufbauen. Also ich denke, es gilt wirklich erstmal das zu erhalten und dann aber eben auch noch zu gucken, okay, wo gibt es eben noch Versorgungslücken, wo wir eben noch weiter dran arbeiten möchten.
Ja, wobei die Lücken ja selber oft gar nicht mal hausintern sind, sondern extern gemacht sind. Ne? Wenn man das so sieht, dass einige Dinge einfach sozusagen aus Versorgungskatalogen rausgestrichen werden, ich sage das jetzt mal so. Mhm. Es geht ja jetzt auch gerade wieder die Diskussion auch, was denn dann alles so in der Krankenversorgung weggestrichen werden soll. Passiert das auch bei Ihnen?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht und ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Ja.
Ich glaube, also Palliativmedizin hat ja eine Besonderheit. Sie wird jeden betreffen und trotzdem ja. möchte keiner dran denken. So ja. ist ja auch klar, ne? Die menschliche Psyche ist ja gar nicht so dumm. Die sagt halt, wenn es um schwere Krankheit, Sterben, Abschied, Trauer geht, das belastet mich, deshalb denke ich lieber gar nicht dran. Und gleichzeitig wird es uns eben alle betreffen. Ne? Das ja. heißt, es ist wirklich ein Fach, auch im Studium, ne, wo man sagen kann, okay, nicht jeder kriegt vielleicht einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, aber jeder wird mit diesem Thema zu tun haben. Und wenn eine Person schwer krank ist oder ein Mensch stirbt, sind ja im Durchschnitt 7 weitere Menschen irgendwie betroffen und involviert, weil sie ja. eben trauern, weil sie für den Menschen sorgen. Das heißt, es ist allgegenwärtig. Und mhm. gleichzeitig beobachten wir eben das Phänomen, dass so Palliativmedizin doch eher, etwas randständig betrachtet wird. Und dabei ist es eben ein so wesentliches Thema, weil ich glaube, dass wir in diesem Bereich häufig viel mehr ärztlich so tätig sein können, wie wir es uns eigentlich früher auch im Medizinstudium gewünscht haben, als vielleicht in manchen anderen Fächern. Ja. Wir können zwar vielleicht nicht heilen, also den ja. Menschen nicht heilen machen, aber wir ja. können einiges im Rahmen seiner Begleitung, im Rahmen von schwerer Erkrankung heilen machen, ne? ja. indem wir Symptome lindern, indem wir ihm helfen, die schwierige Situation zu integrieren, gemeinsam mit den Angehörigen und ihm einen Weg zu finden, entweder in der Häuslichkeit oder woanders. Und auch das kann eben dann heilend sein, natürlich ja. auf einer anderen Ebene.
Ja.
Ne? Und für uns eben ganz wichtig und ja. auch für die Angehörigen,
ja. Ja.
die nämlich natürlich. Dann irgendwann zurückbleiben und die genau auch mit diesem Weg, den sie da erlebt haben, eben auch weiterleben müssen.
Ja. Also findet man letztendlich als Angehöriger oder Angehörige bei Ihnen auch durchaus die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen? Gibt es da irgendwie Fortbildung oder Ansprechpersonen? Wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wenn wir in die Definition von Palliativmedizin schauen, wird nicht nur von den Patienten und Patientinnen gesprochen, sondern auch von seinen engen Bezugspersonen, also Angehörige oder manchmal auch sehr enge Freunde, also Zugehörige sagen wir dann auch. Das heißt, sie werden gemeinsam betrachtet als sogenannte Unit of Care. Das mhm. heißt, wenn wir Menschen begleiten, ist natürlich erstmal der Patient, klar, ist unser Patient. Aber ja. es ist immer klar, dass ein Patient oder eine Patientin immer Menschen um sich herum hat, die wir auch eben anhören, die wir auch befragen, wie es ihnen geht, was ja. sie vielleicht brauchen. Und im Rahmen unserer multiprofessionellen und interdisziplinären Behandlung haben wir immer auch Angebote für Angehörige. Ne? Sei es eben auch psychologische Begleitung, die natürlich für die Patienten und Patientinnen sind, aber auch für die An- und Zugehörigen oder auch eben gemeinsam, ne? im Rahmen von Familiengesprächen oder Paargesprächen oder wie auch immer, ja. um ein Beispiel zu nennen.
Ja. Ach, das ist ja toll und das ist so wichtig. Ich glaube, wir möchten uns da alle nicht so wirklich mit auseinandersetzen, weil wir halt einfach nicht über den Tod nachdenken möchten. Und deshalb schiebt man das so ein bisschen weg. Sie hatten es ja gesagt, wird so ein bisschen, man betrachtet die Palliativmedizin nicht so eben wahrscheinlich, weil es hat ja noch niemand darüber berichtet, wie es denn dann ist, wenn man denn dann tot ist. Es ist ja noch keiner wiedergekommen und hat gesagt, wie ist da was eigentlich? Ist es dann vielleicht ist es ganz schön.
Ja, genau.
Und wir sitzen irgendwo so, ne? auf der Wolke und können andere, unsere Lieben dann noch beobachten. Wir wissen es ja nicht. Und das ist, glaube ich, so das, was auch so ein bisschen Angst macht.
Klar, das macht Angst, ne? Und auch Unbehagen. Und deshalb glaube ich, ist das auf der einen Seite wirklich sehr verständlich, ne? Ist auch so erstmal aus dem Fokus zu nehmen. Und ja, gleichzeitig wird es uns eben alle einholen.
Ja, Wenn ich so ein bisschen auf der Homepage stöbere, dann finde ich da solche Sachen wie Neuropalliativmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung. Also Sie haben ja, ich glaube, Forschung und Lehre war schon immer Ihr Steckenpferd, oder?
Zumindest mache ich es, seitdem ich in der Medizin arbeite. Ja. Also erst in Tübingen in der Neurologie, wo ich meine ja. Facharztausbildung gemacht habe an der Uniklinik dort. Und dann bin ich ja 2006 in die Palliativmedizin nach Köln gegangen. Und ja, das gab immer, ne, es ist immer ein Zusammenschau aus Lehre, Forschung und Krankenversorgung.
Ja.
Und ich glaube, diese Dinge müssen wir auch zusammen. Namen denken.
Ja, aber was darf ich als zum Beispiel als Patient oder als Leser einfach nur unter evidenzbasierten verstehen? Mhm. Versteht nicht jeder.
Also ist ein interessantes Thema, weil wenn wir uns jetzt anschauen, was in dem Katalog steht, der GKV, was ja dann auch eventuell gestrichen worden werden soll, finden wir oft, dass es eben die evidenzbasierten Punkte, dass die eben noch weiter finanziert werden, aber alles, was eben nicht mehr evidenzbasiert ist, soll oder nicht evidenzbasiert ist, das soll eben ja weniger oder vielleicht auch nicht mehr gefördert werden. Und was heißt das jetzt? Das heißt, wir machen Untersuchungen in der Medizin und schauen dann, wirken bestimmte Dinge, die wir machen. Ne? Haben wir dafür wirklich Evidenz? Ne? Und dafür machen wir Forschung. Und das haben wir bei Medikamenten, ne, wo wir schauen, wirkt jetzt dieses Medikament wirklich? Können wir das dann zur Therapie zulassen? Und das gilt auch für die Palliativversorgung, zu sagen, okay, das, was wir da machen, bewirkt es eigentlich das, was wir möchten, nämlich Lebensqualität verbessern, ne, zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und deshalb ist es eben so wichtig, auch in der Palliativmedizin zu forschen. Ne? Es wird oft hinterfragt, ja, könnt ihr das überhaupt? Und das ist doch so eine fragile Patientenpopulation. Und das stimmt, das ist nicht immer ganz einfach. Und gleichzeitig beobachten wir, dass Patienten sehr wohl bereit sind, auch an Studien teilzunehmen oder sich mitzuteilen. Ich glaube, es ist manchmal auch so ein Gatekeeping von den Versorgenden manchmal, die vielleicht auch denken, oh, das können wir gar nicht machen, aber die Patienten selbst sind durchaus bereit. Und das ist wichtig, weil wenn wir nicht nachweisen können, dass das, was wir machen, hilft, dann kann es eben sein, dass eben vielleicht diese Leistungen dann eben in Frage gestellt werden. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir auch evidenzbasierte Forschung machen. Ja. Auch in der Palliativmedizin, natürlich in allen anderen Bereichen auch, aber da eben auch.
Ja. Wir hatten vorhin kurz das Stichwort, dass Sie sagten, also nicht jeder muss denn dann immer stationär betreut werden, sondern Sie haben eben auch die Möglichkeit, die Menschen zu Hause zu betreuen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, oder?
Genau, ich finde, das ist wirklich ein großer Gewinn, den wir haben. Also seit 2007 hat jeder Patient, jede Patientin gesetzlich Anspruch auf sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung unter bestimmten Voraussetzungen natürlich, schwere Krankheit, die unheilbar ist, eine gewisse Lebenslimitation aufweist und eine hochkomplexe Symptomlast hat. Es gibt ja auch Menschen, die sind schwer krank, haben aber eine Symptomlast, die jetzt ganz normal gelindert werden kann. Also ganz normal heißt durch Hausärzte und Fachärzte und Ärztinnen, die ja auch ein gewisses Know-how in der Palliativmedizin haben und zum Teil ja da auch fortgebildet sind oder eine Weiterbildung haben. Und die machen ganz, ganz viel der sogenannten allgemeinen Palliativversorgung.
Ja.
Und dann gibt es eben Menschen, die sind manchmal so komplex in ihren Symptomen wegen ausgeprägten Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, aber auch sozial-psychischen Symptomkomplexen, Ängsten, wo dann einfach klar ist, okay, hier braucht es jetzt noch mal mehr ein Team, was jetzt noch mal speziell palliativmedizinisch ausgebildet ist. Und die Besonderheit ist hier, dass wir schwerkranke Menschen betreuen, die vielleicht sonst eben in der Klinik sein müssten.
Ja.
Und die Menschen, wenn sie denn schon schwerkrank sind, dann wünschen sie sich in der Regel, also auch nicht immer, aber in der Regel eher im häuslichen Umfeld betreut zu sein. Deshalb war das wirklich ganz toll, dass damals die Politik sich hierfür eingesetzt hat, dass diese Teams kommen können. Und das gilt es auf jeden Fall zu bewahren, weil dadurch haben wir sicherlich schon in vielen, vielen Fällen eben genau das ermöglicht, dass Menschen dann wirklich auch zu Hause sterben konnten und eben nicht nochmal in die Klinik dann mussten.
Ja, wenn ich mit jemandem spreche über Palliativmedizin oder Station, dann kriegen alle gleich ganz große Augen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und da wird ja dann nur gestorben. Und dann denke ich immer, aber warum gibt es dann die Hospize? Vielleicht sind Sie so lieb und erklären mal so ein bisschen den Unterschied zwischen Palliativ und Hospiz.
Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal möchte ich gerne sagen, dass die Palliativmedizin sich aus der Hospizbewegung heraus entwickelt hat. Das finde ich nochmal wichtig, weil die Hospizbewegung ist letztendlich erstmal eine Bürgerinitiative gewesen. Und manchmal sind Palliativmediziner, Zienerinnen so, dass sie denken, es sei andersrum gewesen. Aber nein, das ist nicht so. Es gab erstmal die Bürger- und die Hospizbewegung. Und dann hat sich daraus eben auch zusätzlich die Palliativmedizin herausgebildet. Und wenn wir jetzt an eine Palliativstation denken, dann werden dort Menschen aufgenommen, die wirklich eine Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit haben, die schwer krank sind und im Rahmen dieser Erkrankung so komplexe Symptome haben, dass sie eben zu Hause eben auch vielleicht selbst durch SAPV nicht ausreichend gelindert werden können.
Ja.
Dann kommen sie auf die Palliativstation, die Symptome sollen dort gelindert werden, bestmöglich. Und dann wird eben auch die Entlassung auch relativ zeitnah der Patienten und Patientinnen wieder geplant. Das heißt, Ziel ist hier, die Menschen zu stabilisieren und dann wieder zu entlassen.
Ja.
Das gelingt natürlich nicht immer, weil die Menschen eben schwer krank sind, sodass wir vielleicht die Symptome zwar lindern können, aber die Menschen einfach dann doch so krank sind, dass sie auch auf unserer Station versterben. Also das stimmt, auf unserer Station wird mehr
gestorben.
Auch, und auch sicherlich mehr als auf anderen Stationen.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es eben aber auch viele, die dann eben wieder stabilisiert ins häusliche Umfeld zurückgehen, wo wir dann einfach schauen, was braucht es da noch an Versorgung, damit das dann auch wirklich gut gewährleistet ist. Und dann gibt es eben die Situation, dass Menschen merken, okay, selbst mit noch so viel Unterstützung schaffe ich das zu Hause nicht. Ich brauche einfach mehr Versorgung, 24 Stunden 7.
Ja.
Und dann ist eben ein Ort, wo Menschen dann sein können, eben die stationären Hospize. Dort also wohnen sie dann tatsächlich. Das ist anders als auf einer Station, wo Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit vorliegt. In einem Hospiz ist es so, dort ziehen die Menschen ein oder sie werden auch als Gäste bezeichnet und nicht in dem Sinne als Patienten und Patientinnen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn wir Menschen schon ambulant mit unserer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung versorgt haben, dass sie dann im Hospiz auch weiter mitversorgt werden können, zumindest was den medizinischen Part angeht. Pflegerisch ist das alles gut
ist das
dann aufgestellt.
Ja.
Einfach als Unterstützung. Das muss aber nicht sein.
Ja.
Häufig versorgen auch hausärztliche Kollegen und Kolleginnen, die einfach eine palliativmedizinische Zusatzweiterbildung haben im Hospiz, dann ärztlicherseits die Patienten und Patientinnen.
Ja.
Und das ist eben so der Unterschied. Das eine ist eher vorübergehend, Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit, Stabilisierung, dann Ziel wieder der Entlassung und Hospiz ist eben eine langfristige Lösung dann.
Also um es vielleicht für Laien zu erklären, ist das wie so eine Art Intensivstation, die man dann, wenn es einem ein bisschen besser geht, wieder verlassen kann. Entweder eben hoffentlich nach Hause oder aber
lieber Palliativstation als Intensivstation, weil das implementiert schon wieder vielleicht andere Dinge, woran die Menschen denken. Vielleicht kann man sagen, wenn eben akut schwere Symptomlast auftritt, dass man dann eben eher in einer akuteren Situation dort aufgenommen wird, stabilisiert wird und wieder dann entlassen wird.
Ja. Wie viele Betten verfügt denn die Palliativ?
10 Betten.
10 Betten. Das hört sich viel an, ist aber eigentlich nicht viel, oder? Reicht das denn aus? Oder würden Sie sich, na klar, würden Sie sich mehr wünschen, geben Sie es mal.
Genau, sagen wir so. Ich glaube, wenn wir Palliativmedizin noch weiter denken, und das geht in die Richtung, die Sie vorhin ansprachen, Neuropalliativ, oder wir können da auch andere Fachbereiche noch mit dazu nehmen, dann glaube ich, könnten wir sicherlich noch mehr Betten auch füllen. Also was möchte ich sagen? Palliativmedizin ist ursprünglich ja nochmal entstanden, vor allen Dingen vor dem Hintergrund schwerkranker Tumorpatienten und Patientinnen. Diese Patientinnengruppe wird auch immer sicherlich ein Hauptanteil der Menschen sein, die wir betreuen. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass es auch viele andere Erkrankungen gibt, schwere neurodegenerative Erkrankungen oder neuromuskuläre Erkrankungen, schwere Infektionserkrankungen, aber auch schwere kardiologische oder Lungenerkrankungen, die jetzt vielleicht erstmal gar nichts mit einem Tumor zu tun haben. Und ich glaube, wenn wir uns da noch mehr öffnen, auch für diese Patienten, die es jetzt schon gibt und die häufig nicht ausreichend versorgt sind, glaube ich, könnten wir tatsächlich noch mehr Betten haben. Ja, und gleichzeitig sind wir jetzt erstmal zufrieden auch mit dem, was wir haben und hoffen, dass wir das eben auch zumindest erstmal behalten können.
Ja, genau. Mhm. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Unimedizin Göttingen umgebaut wird und auch größer gestaltet, anders gestaltet wird. Und ich glaube, da ist auf alle Fälle in der Planung drin, dass sie zumindest so erhalten bleiben. Wobei der Wunsch natürlich da gewesen wäre, vielleicht doch nochmal 2 oder 3 Betten wenigstens noch mehr zu bekommen. Aber
ja, vielleicht wird das ja
vielleicht auch noch. Wird es ja noch. Na,
also wir sind jetzt ja nicht in der ersten Bauphase berücksichtigt. Und wer weiß, wenn noch weitere kommen. Und kann das ja vielleicht sein oder eben auch zusätzliche Strukturen sich zu schaffen, wie eine sogenannte palliativmedizinische Tagesklinik. Ne?
Ja.
Das, glaube ich, wäre etwas, was noch gut die Hochschulambulanz und die SHPV und die Station miteinander verknüpfen würde, beziehungsweise eine Versorgungslücke füllen würde, weil wir manchmal Menschen haben, die wirklich gemeinsam mit ihren Angehörigen komplexe Beratungsbedarfe haben, sowohl körperlicher, psychischer, sozialerseits, und die wir eben nicht in einem einfachen Hochschulambulanztermin lösen können, die aber vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so krank sind, als dass wir jetzt sagen müssen, sie bräuchten SAPV, also diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung oder einen stationären Aufenthalt.
Ja.
Und das ist etwas, das gibt es in Deutschland noch nicht häufig, ungefähr 5 bis 6 Mal.
Mhm.
Und das wäre wirklich wünschenswert, weil ich glaube, hier könnte man auch verschiedene Patienten und Patientinnengruppen schon gerade zu Beginn der Erkrankung noch mal vorbereiten auf das, was vielleicht kommen wird, dann Symptome schon zu antizipieren, die behandelt werden müssten und auch die sogenannte Vorsorgeplanung ausführlich zu machen. Also Vorsorgeplanung einfach zu überlegen, was möchte ich eigentlich, wenn die Erkrankung fortschreitet? Welche Maßnahmen möchte ich und warum? Was sind da aber auch für Risiken, die ich vielleicht auch nicht eingehen möchte? Wer soll für mich sprechen, wenn ich es mal nicht mehr kann?
Ja.
Das sind natürlich auch Themen, die in normalen Haus- und Facharztpraxen angesprochen werden. Nur manchmal sind es so komplexe Erkrankungen, dass diese Gespräche wirklich viel, viel Zeit brauchen.
Ja. Ja.
Und das wäre eben auch ein Bestandteil, den man gut sicherlich in so einem tagesklinischen Konzept unterbringen könnte.
Ist das so ein Punkt auf Ihrer Wunschliste?
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich wirklich mir sehr gut vorstellen könnte. Ja.
Mhm. Gibt es noch mehr Punkte?
Ja, ich glaube, dass, und das haben wir eben auch untersucht in so einem Forschungsprojekt, dass so eine sektorenübergreifende Koordination für schwerkranke Menschen sehr gut wäre. Also sektorenübergreifend heißt, dass Menschen, egal wo sie jetzt sind, ob ambulant, stationär, wo auch immer, dass einfach konsequent gleichbleibende Ansprechpersonen sind, die ihnen eben helfen, sich im Dickicht des meinetwegen Versorgungs-, Versicherungs- und weiß ich was Systeme zurechtzufinden.
Mhm.
Weil wir einfach oft feststellen, dass die Patienten und Patientinnen und auch ihre An- und Zugehörigen schon allein durch die Erkrankung als solches so stark belastet sind, dass sie einfach für diese übergeordneten Dinge keine Kapazität mehr haben.
Ja.
Und wenn wir allein denken, wie uns das schon manchmal belastet, wenn wir irgendwo einen Einspruch erheben oder wenn wir nach Arzttermin suchen oder sowas. aber wenn man dann noch so schwer krank ist, ne? Und wir konnten tatsächlich in einem vom Innovationsfonds geförderten Projekt zeigen, dass schwer an Multiple Sklerose betroffene Patienten und Patientinnen von einem solchen sektorenübergreifenden Care- und Case-Management profitieren, dass sie weniger Ängste haben, dass sie in weniger palliative Bedürfnisse auch haben, also dass, dass die gut gelindert werden können. Und und gleichzeitig ist es ja eben jetzt so, dass dieses Projekt nicht für die weitere, dem wird jetzt nicht weiter nachgegangen.
Ja.
Also es wird nicht in die Grundversorgung übernommen. Und das finde ich wirklich schwierig, weil ich glaube, das sind schwer kranke Menschen und schwer betroffene Multiple Sklerose-PatientInnen sind da nur ein Beispiel einer solchen Gruppe, die einfach die Unterstützung brauchen, um sich eben in dieser schweren Erkrankung und in allem, was damit zusammenhängt, zurechtzufinden.
Ja.
Und ich glaube, dahin sollten die Entwicklungen mehr gehen, zu schauen, welche Versorgungsstrukturen brauchen wir für diese schwerkranken Menschen. Es sind ja auch Krankenkassen und nicht nur Gesundheitskassen. Gut, manchmal sind es auch Gesundheitskassen, aber so, also das würde ich mir...
Oh, sie tuten sowas von in mein Horn, ja.
Also das, ja. Das würde ich mir wünschen. Und warum betone ich das nochmal so? Ne? Jetzt ist immer in aller Munde das Thema assistierter Suizid.
So, ja.
Ne? Das, wenn, und ich denke mir, ja, wenn wir viel mehr noch Versorgungsstrukturen anpassen würden an die Bedürfnisse der Menschen. Und dieses GBA-Projekt ist ein solches Beispiel dafür. Ich glaube, dann wären die Menschen vielleicht auch weniger verzweifelt oder wir hätten weniger das Gefühl, ihre Autonomie zu verlieren oder einen Würdeverlust zu haben oder eben dieses übliche Thema, ich falle meinen An- und Zugehörigen zur Last. Ne?
Ja.
Und deshalb finde ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir schauen, wie können wir einfach die Versorgung auch in diesen schweren Situationen verbessern.
Ja, optimieren, fällt mir dazu ein.
Ja.
Also das wäre wirklich wünschenswert. Es gibt doch immer wieder ganz viele Fälle und da gebe ich Ihnen recht, das glaube ich am ehesten Menschen, die, also natürlich die einen, die schon über einen langen Zeitraum sehr schwer krank sind und vielleicht schon unendliches Leid durchgemacht haben, einfach so müde sind, dass sie sagen, ich möchte nicht mehr und ich möchte jetzt selber darüber bestimmen, wann ich einschlafen darf. Aber dann gibt es ja genauso, dass man sagt, ja, aber es sind noch so viel liebe Menschen um mich. Ich werde so gut aufgefangen, dass ich das, glaube ich, aushalte, bis ich von alleine einschlafen kann. Und das ist genau dieses Problem, ne? Dass da die Kassen so gar nicht mitziehen wollen. Da muss noch ein bisschen was passieren. Ne?
Genau, also es ist ja einiges, muss man sagen, auch im palliativen Hospizbereich passiert, ne, was die Strukturen angeht. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, finde ich ganz prima. Und gleichzeitig ist es wichtig, diese Strukturen jetzt aber auch wirklich zu bewahren und nicht zu sagen, da wollen wir jetzt schon wieder ganz viel kürzen. Und eben gleichzeitig zu schauen, okay, welche Patientengruppen, welche Menschen, welche Situationen haben wir jetzt noch nicht gut abgebildet und wie können wir da noch weiter unterstützen. Und da kommt eben dann wieder die evidenzbasierte Forschung ins Feld, wo wir eben genau dahin auch schauen möchten. Also wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, da warten wir noch auf die Zusage, einen Antrag auch eingereicht, um zu untersuchen, ja, welche Gruppen erreicht denn vielleicht die Palliativ- und Hospizversorgung noch gar nicht so. Ne? Also es sind ja häufig eher marginalisierte Gruppen, Menschen, die vielleicht nicht so gut gebildet sind, die sich nicht so gut informieren können über die Angebote. Und ich denke, das ist auch eine Versorgungslücke, der wir uns weiter noch zuwenden können. Und so gibt es eben
ständig
Neues.
Und genau. Aber abschließend, uns läuft hier die Zeit davon, wir haben noch zwei Minütchen, möchte ich tatsächlich aber noch, weil wir jetzt gerade über den assistierten Suizid gesprochen haben, ist der denn in Deutschland eigentlich erlaubt?
Er war schon immer erlaubt. Es gab nur eben hier und da Einschränkungen oder Regulierungen, wie es darf geschäftsmäßig nicht durchgeführt worden. Das ist ja dann aufgehoben worden.
Ja.
Dann gab es zum Teil auch Einschränkungen seitens der Berufsordnung.
Ne? Ja.
Und da gab es eben Änderungen. Was es eben nicht gibt, ist eine gesetzliche Regelung, wie es denn jetzt eigentlich geregelt werden soll. Wer soll sich wann, wie, an wen, wo wenden und wer führt das dann durch und so weiter. Also diese Regelung gibt es so noch nicht.
Ja, ist auch noch so eine Lücke, wo man vielleicht mal dran muss und wo man einfach nur Aufklärung schaffen
muss. Erst an die andere Lücke.
Erstmal
an die ich verbessere die Versorgungslücke.
Dann braucht man darüber vielleicht nicht mehr so nachdenken.
Ja, zumindest nicht in dem Umfang. Ich glaube, klar, ne, es mag sein, dass es immer Situationen gibt, wo es dann vielleicht für Menschen einfach eine Möglichkeit ist, die für sie jetzt einfach nur zu sein scheint, dass es nur diese gibt.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich, wenn wir noch die Versorgung optimieren können für einzelne Gruppen von Patienten und Patientinnen, aber auch auf individueller Ebene, ich glaube, dann wäre dieses Thema nicht so groß.
Ja, so, jetzt haben wir ja schon zwei oder drei wichtige Ziele, die jetzt noch kommen. sollen. Aber ich glaube, Sie haben noch ganz viel mehr, ne? Was Sie sich ja. wünschen wollen würden. Einen Wunsch dürfen Sie jetzt noch äußern und dann ist unsere Zeit tatsächlich leider schon abgelaufen. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, ach ja, eigentlich mal von dem Sechser im Lotto abgesehen, den man vielleicht braucht?
Ja, ich wünsche mir, dass die, dass die Menschen vielleicht im Gespräch mit uns auch weniger Sorge haben eigentlich vor Palliativmedizin, sondern eher darin eigentlich eine Chance sehen, ne, für das, wie sie auch ihr Leben oder auch ihr Sterben vielleicht dann auch verbessern können. Ne? Ja. Und dass den Menschen eben klar ist, das ist etwas, das betrifft uns allen.
Ja. Das ist so. Also wir, so wie wir geboren worden sind, werden wir auch alle irgendwann von dieser Welt gehen müssen. So ist das. Ja. Frau Professorin Golla, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche und informative Gespräch, was hoffentlich dem einen oder anderen auch ein bisschen die Angst und die Scheu genommen hat, sich mit diesem Thema mal zu befassen und zu beschäftigen. Es gibt immer wieder Informationsveranstaltungen, sowohl im Rahmen der UMG als auch im Rahmen des Hospizes.
Und es gibt auch eine Haltestelle, die Haltestelle, die eben, wo sie Menschen auch hinkommen können, ja, um sich zu beraten zu genau diesen Fragen innerhalb von Göttingen, Neustadt 20.
So, bitte. Also, nutzen Sie das gerne, um sich zu informieren, weil, wie Frau Professorin Golla gesagt hat, es betrifft uns irgendwann alle. Vielen lieben Dank.
Danke Ihnen.
Ja, das war heute wieder eine besonders informative Plauderei hier bei Mentidas Plauderstunde kurz und gut. Informationen gibt es natürlich auch rund um das Gesamtgeschehen in Südniedersachsen bei uns im redaktionellen Bereich. Schauen Sie einfach auf unserer Homepage stadtradio-göttingen.de. Haben Sie uns einfach immer eingeschaltet auf der 107,1. Sie empfangen uns ja auch auf DAB+. Oder wenn Sie sagen, mir reichen einmal am Tag einfach die Infos und die News, abonnieren Sie gerne unseren WhatsApp-Kanal. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschalten zu Martinas Plauderstunde kurz und gut. Bleiben Sie bis dahin gesund und bleiben Sie interessiert. Ich freue mich sehr auf Sie. Ihre Martina Frege-Filbier.